Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem edlen und ehrenlosen Podcast für den Adel, der uns Zettel schickt auch, ne? Also Fragen und Themen, über die wir dann sprechen, weil wir sie auf kleinen Zetteln ziehen.
So ist es. Und ich freue mich auf diese neue Folge, liebe Jacko.
Ich freue mich auch. Ey, mein Gott, ereignisreiche Woche. Wir haben viel zu berichten.
Das ist wahr. Die letzte Woche war aufregend, intensiv, aber ich habe meine Energie zurück. Wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf. Die Folge wird veröffentlicht am 2. Juli. Ja, wir befinden uns schon im Juli. Und es war sehr aufregend, aber jetzt bin ich wieder in meiner alten Kraft zurück. Ich habe die nämlich verloren die letzten Tage, weil einfach zu viel Spaß da war. Es war zu viel Spaß da, Jaco, für meine Energiereserven.
Ja, ich weiß nicht, ob das bei mir der Spaß war oder ob das der Alkohol war. Das muss ich dir mal ganz ehrlich sagen.
Die Kombination, definitiv.
Ey, ich hatte das erste Mal, also kurzer Kontext für euch Leute, wir haben jetzt gerade Dienstag und am Samstag habe ich Geburtstag gefeiert, reingefeiert. Und Sam, ich hatte lange nicht mehr so einen Kater, weil ich habe was gemacht. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Und zwar habe ich ein bisschen durcheinander getrunken. Und das war eine kleine Erinnerung für meinen Körper, dass ich das nicht tun sollte. Denn ich habe wirklich 2 Tage, habe ich das gemerkt.
Ich auch. Wir haben nämlich gestern, also Jaco und ich haben uns gestern noch WhatsApp-Nachrichten geschickt und da war auch so berufliche Sachen. Und dann habe ich gesagt, ich so, Jaco, ich kann nicht mehr, ich bin so im Eimer noch. Es war Montagabend, ich kann immer noch nicht, ich muss erstmal nochmal wieder rehabilitieren. Aber heute am Dienstag sieht die Welt ganz anders aus. Ich sag dir, wie es ist.
Ja, ist bei mir auch so. Ich bin auch wieder voll da, aber gestern habe ich habe gar nicht gearbeitet gestern. Ich war gestern so, Alter, Leute, ich bin raus, ich existiere durch diesen Tag. Obwohl ich jetzt nicht mehr so einen Kater hatte wie Kopfschmerzen oder Übel, aber einfach die... Ich weiß auch nicht. Ich war einfach auf 0%. Alles war weg.
War bei mir auch so. Aber hast du das irgendwie verbucht im Fun- und oder Abfaktor?
Naja, es wäre schon auf jeden Fall mein Fun-Faktor. Wir können jetzt auch drüber reden. Also wir sind ja unsere Regeln, können wir brechen.
Ja, also ich möchte ganz kurz sagen, weißt du, was bei mir einfach auch noch richtig reingehauen hat vor deinem Geburtstag? Das war tatsächlich das Beyoncé-Konzert, was 3 Tage vorher stattfand. Und ich habe das Gefühl, also es war so anstrengend.
Ach, das ist ja auch noch passiert. Ich dachte, das wäre schon in der letzten Folge gewesen, aber da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet.
Genau, das war ja am Mittwoch, am 21. Juni und da hatten wir die alte Folge schon aufgenommen. Und es war mega geil, ne? Keine Frage, es war so Hammer. Ich habe mich da ja monatelang drauf gefreut. Es war auch ein kleiner Lebenstraum von mir, der da in Erfüllung gegangen ist, diese Frau live zu sehen. Und wir hatten Stehplätze. Und dementsprechend waren wir auch relativ früh da, um halt nicht ganz hinten zu sitzen oder zu stehen, sondern auch ein bisschen was von der Frau mitzubekommen und von ihrer Bühnenshow. Es war allerdings ein sackheißer Tag. Es war wirklich unfassbar heiß und wir haben sehr, sehr lange angestanden. Das hat mir so in den Füßen wehgetan. Also ich habe, glaube ich, 8 Stunden an dem Tag gestanden bei der brütenden Hitze mit dieser Aufregung. Man hatte wirklich nicht so die gute Möglichkeit, in dieser Steh-Area sich einen Drink zu holen. Also allein Wasser zu holen, das war so ein Pain, sich durch diese Massen wieder durchzuquetschen. Das war wirklich, wirklich anstrengend. Und ich habe das gemerkt, ich war A, dehydriert, ich war übelst gehypt, aber eigentlich war das so in Kombination echt richtig, richtig anstrengend für den Körper. Und da brauchte ich auch irgendwie gefühlt nochmal einen Tag oder anderthalb zum Regenerieren. Und die waren quasi noch nicht ganz vorbei, da saß ich schon wieder im Zug nach 3232 Lübbecke auf deinen Geburtstag.
Aber ich glaube trotzdem, dass diese Stehplätze, also super viele Leute haben dann hinterher auch gesagt, so, oh Gott, nächstes Mal Stehplätze, Sitzplätze, bla bla bla, weil ich hatte ja Sitzplätze. Also ich saß quasi oben auf der Tribüne und Sam war unten direkt an der Bühne. Und du hast mir auch irgendwann mittendrin geschrieben, so beneidisch auf eure Plätze, weil es da unten so anstrengend war. Aber trotzdem glaube ich, es ist einfach nochmal was anderes, unten so nah dran zu sein, weil... Klar, es war bequem da oben, ne? Du hast kein Gedränge, du kannst jederzeit auf die Toilette, du kannst jederzeit dir was zu trinken holen. Das ist auf jeden Fall komfortabel, ja. Aber ich glaube, die Emotionen verstärken sich schon nach unten hin.
Das glaube ich. Ja, schon, du hast gemerkt, dass da Ultras stehen. Ich stand wirklich zwischen Menschen, die jeden Song von A bis Z mitsingen konnten und das so hardcore gefühlt haben. Und das fand ich auch richtig geil, das muss ich auch sagen. Das war ein schöner Vibe auf jeden Fall.
Ja, und du merkst halt auch so richtig, weil zum Beispiel, dass, wie soll ich das sagen? Also es ist so, wie es ja wahrscheinlich bei den meisten Konzerten ist, ne? Ich war jetzt nicht auf so vielen Konzerten in letzter Zeit, aber die standen halt unten auf der Bühne, es war eine riesige Bühne, so vorne mit so einem 1-Million-Kilometer-Steg und so. Und dann war ja an der Wand hinter ihr waren ja nochmal so große Bildschirme, wo du sie auch nochmal ganz groß gesehen hast. Mhm. Und ich habe zum Beispiel eigentlich 90% des Konzertes den Bildschirm angeguckt. Weil ich habe sie zwar gesehen, aber sie war trotzdem zu klein. Ich hätte jetzt keine einzige Emotion bei ihr sehen können, weil sie viel zu klein war. Und das macht, glaube ich, nochmal einen Unterschied, weil wir so daran gewöhnt sind, den ganzen Tag Bildschirme zu sehen, dass mein Gehirn das gar nicht so richtig greifen konnte, dass da unten jetzt Beyoncé steht. Es war, ich habe sie halt auf dem Bildschirm gesehen, wie ich sie immer auf dem Bildschirm sehe. Weißt du, wie ich meine?
Und das macht, glaube ich,
das macht schon einen Unterschied irgendwie, dass ich so dachte, ah, oh, ja, ich wäre schon gern unten dabei, irgendwie auch, ne? So, ja. Aber es war trotzdem einfach unfassbar. Also diese Bühnenshow, keine Ahnung, es war ein Spaceship so insgesamt. Es war so alles krass dabei, Leute. Da war ein riesiges Pferd, da war ein Hammer oder ein Panzer, ein Pferd aus Glitzer, da sie ist geflogen. Einmal war sie
da, kam überall Glitzer. Ja, das war alles dabei.
Aber ja, also über die Tänzer brauchen wir auch gar nicht sprechen. Das war ja sick as hell, ne? Aber so.
Das, aber ich muss auch sagen, dass die das, was die an die Bildschirme projiziert haben, also die Visuals, die haben mich so schwer beeindruckt, aus dieser technischen Perspektive tatsächlich.
Ja, technisch war das ja absolut.
Das war so krass, wie die da Kirchenbilder hingezaubert haben. Und also das ist die ganze Zeit, also wirklich dann, wie heißt das, die Spannungskurve, die war immer wieder oben, ganz oben. Und das war immer wieder auf einem Peak. Und dann bist du so kurz erlöst worden, als der nächste Song wiedergekommen ist. Also es waren wirklich unfassbar viele Gefühle, die da aufgekommen sind. Von Weinen zu Lachen, zu richtig mitgrölen und sich cool fühlen und mittanzen. Und das war wirklich, wirklich
beeindruckend. Ja, guck, das war bei uns oben zum Beispiel nicht so. Ich bin ja eigentlich immer total emotional auf Konzerten. Vielleicht war ich das auch nicht so. Ich glaube, es waren zwei Faktoren. Zum einen, Sam, ich muss zugeben, ich kannte 80% der Songs kannte ich nicht. Also ich kenne das neue Album gar nicht. Also ich glaube, ich kannte echt nur 4 Songs. Da dachte ich so, das okay, wow. Weil ich so weit weg war, ich hatte nichts. Also wo ich Emotionen hatte, war, als es losging, als sie rauskam, da ist mir schon eine Träne gefallen. Das war auf einmal so dieser Startmoment, wo ich auch gemerkt habe, so boah, auf einmal, also man spürt ja auch so ein bisschen, ne, die kollektive Energy. Da habe ich auf jeden Fall auch eine Träne vergossen. Aber nach hinten hin, ich glaube, ich war ein bisschen zu weit weg einfach. Ne? Aber wie gesagt, Leute, gleichzeitig habe ich auch eine Freundin, die war schon auf mehreren Beyoncé-Konzerten und die hatte jetzt das erste Mal einen Sitzplatz und die hat gesagt, oh, für immer Sitzplatz. Also muss man ausprobieren, was für einen selbst funktioniert, glaube ich.
Ja, voll. Ja, das war das Beyoncé-Konzert. Es war wirklich ein Highlight, aber ich hatte danach auch echt Schmerzen in den Füßen, Beinen, Wasser in den Füßen und ich weiß auch nicht, das war alles sehr, sehr anstrengend körperlich, ja, auf jeden Fall, muss ich
ja
sagen.
Ja, auch anstrengend. Aber wie ist es gewesen, wenn du jetzt zum Beispiel auf Klo gegangen bist oder du hast dir Wasser geholt, bist du wieder zurück zu deiner Gruppe gekommen?
Nein, bin ich nicht. Ich habe nichts getrunken. Ich war komplett ausgetrocknet. Komplett ausgetrocknet.
Okay, weil
ich konnte es auch nicht auf Toilette.
Ah, okay, weil ich war ja damals viel auf Konzerten in dieser Tokyo-Hotel-Phase und das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, weil, naja, hormongesteuerte 14-Jährige sind ja Bestien, wenn da quasi der zukünftige Ehemann auf der Bühne ist. Wenn du da deine Reihe verlassen hast, keine Chance. Niemand hat dich mehr nach vorne gelandet. Da hast du noch höchstens Ellenbogen überall hingekriegt, Alter. Da wärst verprügelt worden, wenn du wieder zurückgewollt hättest, weil natürlich jeder noch einen Schritt näher ran wollte. Und da habe ich mich nämlich gefragt, wie ist das jetzt zum Beispiel auf so einem Konzert, wo hauptsächlich Erwachsene ist? Kommst du wieder zu deiner Gruppe, wenn du irgendwie mal raus musst oder hast du verloren?
Also eine Person von unserer Gruppe, die musste einmal auf Toilette und hat auf dem Rückweg dann Getränke auch mitgebracht. Aber sie meinte, das war richtig anstrengend. Also die war gefühlte 3/4 Stunde unterwegs und hat ja auf jeden Fall ein Drittel des Konzerts dadurch auch verpasst. Ne, das ist halt
ja
nicht ohne gewesen. Bei mir war es zum Glück so, dass mein Harndrang irgendwie weg war durch diese ganzen Gefühle, die dann da waren. Aber danach
durch die Tränen, der Urin ist durch die Tränendrüse einfach rausgegangen.
Ja. und durch meine Schweißdrüsen auch unter den Achseln, ja, da auf jeden Fall auch raus. Deswegen habe ich mich da 3 Stunden durchgequält, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber du, ganz ehrlich, ne, was auch mein absoluter, also was ich noch am krassesten mitfand, war das Publikum. Also das, ich war so fasziniert, ne, du hast mir das schon geschrieben, Leute, ich war auf dem Weg dahin und Sam schreibt mir so, ey, ich bin gerade an der Bahnstation, das ist so krass, das ist so ein heftiger Spirit und ich wusste überhaupt nicht, was sie meint. Ich war so, okay, Sam ist in her zone, sie ist Beyoncé-Fan. Und dann kam ich an und dann wusste ich erst, was du überhaupt meinst. Die Kostüme waren so krass, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hatte das Gefühl, die Hälfte von den Leuten, die da war, hatte ein Bühnenoutfit an. Alle waren am Glitzern, alle waren silber. Das war total krass. Ich habe mich total underdressed gefühlt und dachte so, fuck, man, hätte ich das gewusst, da hätte ich aber hier noch Outfits bestellt. Und mir hast du ja auch gemacht, ist ja leider nicht mehr angekommen. Aber gestern. Du sahst auch ja, richtig gestern cool aus und das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, jeder geht da einfach casual hin und ich fand das richtig geil, Alter. Das war so inspirierend. Die Leute sahen so cool aus einfach.
Ja, die haben es alle gefühlt. Das fand ich auch richtig toll.
Ja, also ich habe auch so viele Leute gesehen aus der LGBTQIA+ Community, die einfach so heftige Kostüme anhatten, Junge. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Meine Freundin ist sehr extrovertiert, was das angeht, sind wir zu den Leuten hingelaufen, hat denen gesagt, wie krass sie aussehen. Das fand ich auch mega cute irgendwie.
Ja, klar. Ja, das Album ist ja auch der Community gewidmet. Und ich glaube, das hat halt einfach alles super abgeholt. Das ist richtig, richtig cool. Und das war echt so heftig, dass die Leute sich, so in Schale schmeißen. Das war richtig cool. Es hat mir richtig Freude bereitet, dazu zu gucken. Und alle Kiosks drumherum von den Bahnstationen haben alle Beyoncé gespielt. Und es war irgendwie voll der geile Vibe, voll der Hype.
Ja. Du musstest so, wir wussten nicht, wo es hingeht, aber wir mussten es gar nicht wissen, weil wir sind einfach den Leuten mit den krassen Kostümen massenhaft Menschen hinterhergelaufen und überall links und rechts waren irgendwelche Buden, die laut Beyoncé gespielt haben und wie so ein Menschenfluss ist in eine Richtung und ich dachte so, mein Gott, what a energy.
Aber soll ich dir was sagen, Jaco? Das ist ja ein Phänomen bei mir. Ich bin ja ein extrem großer Vorfreudenmensch, richtig?
Ja.
Und ich muss sagen, dass ich froh war, dass es dann vorbei war. Ich bin froh, dass es nach Monaten der Vorfreude endlich dazu gekommen ist und dass ich mit diesem Kapitel abschließen konnte. Das ist bei mir dann nicht so, oh, ich bin traurig, dass es vorbei ist, sondern boah, Gott sei Dank ist es jetzt vorbei. Ich habe jetzt so lange mich darauf gefreut, es reicht. Mein Körper braucht wieder Ruhe und mein Geist.
Ach, okay, dann war es a big thing for you.
Ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie immer so, dass ich mir das dann so riesig ausmale und dann so doll hinfiebere und dann bin ich aber auch irgendwann froh, wenn es wieder vorbei ist.
Ja, verstehe ich. Ja, war auf jeden Fall cool.
Ja, Jaco, da haben wir uns letzte Woche 2-mal gesehen und dann sind wir in deinen Geburtstag reingeslidet.
Ja, das war auch ein crazy Abend, du, das sag ich dir. Ich weiß auch gar nicht, was ich erzählen soll, aber es war schön. Es waren auch relativ viele Leute. Ja, was?
Das war sehr, sehr informativ. Also, ganz kurz, wir haben Jacos Geburtstag.
Ich hatte einfach keinen Blackout und dachte so, was erzähle ich jetzt?
Wir haben Jacos Geburtstag reingefeiert. Sie hatte am Sonntag Geburtstag und wir sind am Samstagabend bei ihrer Mama zu Hause reingeschneit und haben da reingefeiert. Und das Krasse war, Leute, das war nicht irgendwie so ein Gartenparty-Sit-In, wie ich gedacht habe, wie es bei Jaco abläuft. Das war eine unfassbar krasse Party, die da aufgefahren wurde. Das muss man mal so sagen. Es gab Stationen.
Ich wusste auch nicht so recht, was passiert. Ja, es stimmt, es gab Stationen.
Es gab Stationen, Leute. Glitzerstation, Accessoirestation, Bierpongstation. Es gab so ein Wurfspielstation. Es gab eine Picknick-Eckenstation. Das war einfach oberkrass. Wie ist es dazu?
Ja, vielleicht, wir haben so viel über Bundesjugendspiele hier gesprochen, muss ich ja irgendwo ausleben. Nein, Spaß. Also, ich muss mal kurz erklären. Es ist so gewesen, Sam. Also, eine gemeinsame Freundin von uns, die ist sehr in der Veranstaltungsbranche drin, beruflich, sage ich jetzt mal, ne? Und ungefähr 2 Stunden, bevor der Geburtstag losging, sah das ja alles auch noch gar nicht so aus. Ich hatte einfach hinten diesen riesengroßen Stuhlkreis aufgebaut. Dann gab's ja, wir haben ja so eine Feuerschale, ne, wo so Baumstämme drum sind, dachte, ja, könnte man, haben wir gar nicht angemacht an dem Abend, fällt mir gerade
auf.
Wollten wir eigentlich Feuer machen.
Braucht man aber auch
nicht.
Naja,
ist vielleicht auch besser, dass das Feuer nicht an war, wenn ich so über die zweite Hälfte des Geburtstags nachdenke. Wahrscheinlich wäre noch irgendwer in Flammen aufgegangen und Feuerwehr wäre gekommen. Auf jeden Fall war das aufgebaut und Essen halt, ne? Und dann kam aber 2 Stunden vorher meine Freundin Und hatte schon gesagt, sie hat noch irgendwas, was sie mitbringen will, Ballons oder so. Und ich sag so, ja, meinetwegen, bring mit. Und dann kam die mit einem kompletten Kofferraum voll mit diesen ganzen Gadgets. Also erstmal eine Bierpong-Station, also so ein richtiger Bierpong-Tisch mit den passenden Bechern dazu, den sie aufgebaut hat. Dann hatte sie ganz viele Luftballons, die sie noch aufgehangen hat. Und sie hatte halt, die hat halt super viel von so einem Zeug, ne? Also so Accessoires, Jägermeisterketten, ganz viel Glitzer, den sich Leute ins Gesicht machen können. Und dann, ja, also dann waren die Stationen geboren. Also das hat richtig Schwung in die Sache reingebracht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also die Leute kamen rein und haben sich direkt irgendwie Hawaii-Ketten, Jägermeisterketten und was weiß ich was alles genommen. Und das hat richtig Spaß gemacht.
Das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch der Lametta-Vorhang, der hat irgendwie voll viel ausgemacht. Also bei Jaco ist das so zu Hause, die haben eine richtig große Terrasse und man sitzt eigentlich immer nur in einem Teil der Terrasse. Der andere ist einfach, die ist so groß, die Terrasse, mein Gott. Und
man braucht den anderen Teil nicht. Niemand, was soll man da alles hinmachen?
Ja, das stimmt. Und der wurde so abgetrennt mit so einem Lametta-Vorhang. Mein persönlicher Traum. Ich fand das richtig, richtig cool. Und dann hat man halt nochmal diesen Gartenbereich, also wo Wiese ist und sowas alles. Und es hat sich echt total gut verteilt. Anfangs saßen wir auf der Wiese mit an Tisch. Auf Decken, keine Ahnung, das war total bunt gemischtes Publikum, richtig schön auch. Naja, und dann gab es irgendwann den Holy Moment, dass der Dancefloor eröffnet wurde. Das war die Terrasse, da wo der Lametta-Vorhang war.
Übrigens, Leute, wenn ihr Bilder dazu haben wollt, jetzt gerade noch nicht, aber wenn diese Folge online ist, ist auf jeden Fall bei mir auf dem Instagram, habe ich so ein Fotodrop und Video, wie heißt das? Heißt das Drop? Nee, wie nennt man das nochmal? Dump! Fotodump, Videodump-Geschichte gemacht und dann seht ihr, wie das aussieht, was Sam gerade erzählt.
Nice, freue ich mich drauf. Also ganz ehrlich, von A bis Z eine mega gelungene Geburtstagsparty zu Hause.
Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam, Sam, aber warst du das? Irgendwer hat irgendwann gesagt, die Tanzfläche müssen wir auf die Terrasse verlegen.
Ja, nee, das war, glaube ich, auch deine Freundin, die das organisiert hat. Also wir haben halt gesagt, dass sich das da halt einfach anbietet. Das ist so ein bisschen geschützter Raum, da hört man die Musik laut, das ist alles so ein bisschen akustisch geiler. Und da war der Lametta-Vorhang, Entschuldigung, und die Bar.
Da war auch eine richtig geile Fotos gemacht haben. Ne? Also ich erinnere mich noch an den Moment, als wir beschlossen haben, wir gründen jetzt eine Girl Group und machen jetzt schon mal das Cover dafür. Das war auf jeden Fall auch mein Favorit. Und halt diese Tanzfläche, das war der Hammer, Leute. Also ich muss sagen, wenn die Tanzfläche funktioniert, dann ist die Party gerettet. Also wenn wirklich Leute draufgehen. So. Wir haben dann da die Box hingestellt, so eine Bose-Box und dann ging's ab. Und ich fand's richtig cool, weil so viele Leute mitgetanzt haben. Wir haben zu so einem Trash abgetanzt. Und eins meiner absoluten Highlights war ja, dass ja auch teilweise zum Beispiel die Eltern von meiner Freundin da war und meine Mama und aber auch zum Beispiel Verwandtschaft von mir, also zum Beispiel mein Onkel war auch da, der einfach, also das war eins meiner Highlights, wie der auf der Tanzfläche stand. Und dann lief von Kitty Cat Strip für mich. Und mein Onkel ist voll dazu abgegangen. Mein Onkel ist Pastor, by the way. Der hatte auch den Spaß seines Lebens. Und das fand ich irgendwie richtig cool, weil die Leute so unterschiedlich waren einfach. Es war wirklich so eine bunte Mischung. Aber alle sind abgegangen. Das fand ich so cool einfach.
Alle haben es richtig genossen. Es war rundum schön. Also wenn ich mir meinen perfekten Geburtstag ausmalen könnte, dann würde ich sagen, ja, den nehme ich, den würde ich mir genauso wünschen, fand ich total klasse.
Es ist auch alles genau aufgegangen, ich hätte das nie, weißt du was, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass wir zu wenig Bier haben und der Fun Fact ist, die Hälfte vom Bier ist übrig geblieben, aber die ganzen Schluckflaschen sind leer. Ich habe wirklich gedacht, wer soll das alles trinken? Das war ja, da stand so eine, ich weiß nicht, was das ist, da waren zwei Flaschen Wodka und eine wie viele Liter waren da drin? 3 Liter? Die war auch zur Hälfte leer. Ich dachte, wer hat das alles getrunken? Das kann doch nicht sein.
Die große Flasche war angebrochen?
Ja, weil nichts von den anderen mehr übrig war. Die drei anderen oder so waren leer. Oh, weil alle Mische getrunken haben.
Nee, das war 5 Liter. Das ist so eine 5 Liter Wodkaflasche gewesen, die man nur aus Clubs kennt.
Und wenn du unten drauf drückst, dann leuchtet die oder macht Disco.
Genau.
Es hatten alle Spaß, ne? Manchen ging es am nächsten Tag schlechter als anderen.
Aber ja, mir ging es auch ganz gut schlecht, muss ich sagen.
Mir ging es auch ganz gut schlecht, ja. Aber ich würde sagen, wir beide waren noch im Mittelfeld.
Auf jeden Fall. Ja. Es war auch irgendwie voll perfekt. Ich liebe das ja, Geburtstagsfeiern zu feiern in der Heimat, ne? Und wir sind dann nachts noch zu Fuß nach Hause gegangen. Das war richtig schön. Also zu den Eltern meines Freundes. Da sind wir dann zu Fuß noch hingegangen. Mein Bruder, mein Freund und ich. Und so Die Sonne ging so leicht wieder auf, die Vögel haben gezwitschert, wir sind dann nach Hause getorkelt und dann da pennen gegangen. Am nächsten Morgen bin ich wach geworden, habe gedacht, scheiße, ich habe bestimmt alles vergessen. Ich war ganz stolz auf mich, habe alles mit nach Hause genommen, wirklich komplett alles, nichts vergessen. Nicht mal die Sonnenbrille. Mein Freund hatte allerdings noch etwas vergessen und deswegen, und das war eigentlich auch ein bisschen mein persönliches Highlight, sind wir dann nachmittags nochmal zu dir gefahren. Und
stimmt,
das
haben
war,
noch ein bisschen Stories ausgetauscht.
Ja, das war einfach 100% wie früher. Kennt ihr das? Ihr wart auf einer Geburtstagsfeier von einer Freundin und am nächsten Tag sitzt ihr da nochmal zusammen und lasst das kurz rekapitulieren. Die Mama sitzt noch mit dabei von Jaco und erzählte auch nochmal aus ihrer Perspektive und wir so, oh Gott, das ist alles passiert, irre, irre, irre. Und das war irgendwie, bin ich nach Hause gefahren dann, wir waren ja nicht lange bei dir, halbe Stunde oder so. Und dann habe ich gedacht, boah, das war, habe ich zu meinem Freund gesagt, das war genau wie früher. Das war einfach genau wie vor 10 Jahren.
Ich fand's auch richtig cool. Ich muss auch sagen, was ich richtig, richtig cool fand und da bin ich auch so dankbar für. So viele Leute haben auch wirklich einen Weg auf sich genommen. Also guck mal, du und dein Freund, ihr seid aus Hamburg gekommen. Dann ist Paula aus Köln gekommen oder Laura und Nils, die kamen gerade aus dem Urlaub aus der Toskana und sind auch vorbeigekommen. Meine Cousine, die auch in Köln wohnt, war auch da und so und das fand ich richtig schön. Und ich fand das einfach auch so cool, das war so, dass das so gemischt war. Weißt du, da war die eine Ecke, da war deine Schwester mit der Kleinen, mit ihrer Kleinen, da war so ein bisschen, da wurde gespielt und weißt du, das war so dann so die Family-Ecke, dann gab's die Ecke, da wurde, die Stories kann ich leider auch nicht erzählen, die in der Ecke passiert. Ist immer schade, ne? Wenn man auf so einer öffentlichen Party ist, dann kann man immer richtig schön die Besowski-Stories erzählen, aber aus privatsphäre Gründen behalte ich die schlimmen Stories mal für mich heute. Da ging es auch ordentlich ab. Und dann waren aber auch so die, ey, das Sam, das hat auch so viel über mich ausgesagt, ne? Da sitze ich am Tisch am nächsten Tag und sage zu meiner Freundin und meinem Freund, ich fand es auch richtig cool, dass die Erwachsenen mit dabei waren. Und dann guckt mein Freund mich an und sagt, also ich weiß nicht, wen du meinst, weil ich bin auch erwachsen. Ich dachte, wir sind alle erwachsen. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, das sagt wirklich so viel über mich aus, dass ich das sage. Oh, die Kinder haben gefeiert und die Eltern waren auch da. So fühle ich mich immer noch, ne?
Aber ich mich auch. Wir sind immer noch Teenager. Voll.
Ist so irgendwie schon besonders, wenn man so bei den Eltern im Garten ist. Meine Mutter war auch richtig gut dabei. Irgendwann bin ich so auf Toilette gegangen im Flur und da musste ich auch so lachen, da sehe ich, wie sie so mit Paula vor meinen Kinderfotos steht und erstmal irgendwie Lebensgeschichte erzählt. Da dachte ich, ah, okay, Paula kriegt jetzt erstmal die letzten 35 Jahre erzählt, die kriegt erstmal eine Tour durchs ganze
Haus. Aber schön.
Es war auch irgendwie schön. Dann war noch meine Nachbarin von oben dabei, also eine Freundin von meiner Mutter. Die war auch richtig gut dabei, deswegen habe ich ungefähr 6-mal an dem Abend Komet von Apache
Komet
gespielt, weil ihr Lieblingslied
war. Komet, und ich musste es immer anmachen. Ich war immer diejenige, die es anmachen musste. Und ich dachte so, ich glaube, die anderen hassen mich. Und dann hat sich immer der Dancefloor ist immer leer geworden, aber die waren da drauf und die haben
es
so gefühlt.
Das hat sie so glücklich gemacht, die waren so glücklich. Und dann habe ich habe das auch immer wieder angemacht und alle haben mich angeguckt und meinten, das ist dein Ernst, jetzt haust du wieder so einen Downer rein.
Schon wieder?
Guck sie dir an. Aber ich muss sagen, ich war irgendwann aber auch so drunk, dass ich auch gar nicht mehr erfinderisch war. Also immer, wenn Leute gesagt haben, Jaco, mach ein Lied an, ich hatte das Gefühl, ich hatte nur noch Tic-Tac-Toe auf dem Schirm, Strip für mich, Lächel doch mal von Shereen David, weil das irgendwie, das wurde eine Zeit lang mal so hintereinander gespielt und ich konnte gar nicht mehr denken und habe dann einfach nur noch das angemacht, was vorher schon in der Warteschlange war und dachte so, boah, hoffentlich übernimmt hier mal jemand gleich den DJ-Pult, mir fällt nichts mehr ein, außer alle meine Entchen.
Ist so, es ist immer so ein Konflikt, weil man will diese Playlist eigentlich nicht so richtig hergeben, weil man Angst hat, dass da nur Scheiße reingemacht wird. Und auf der anderen Seite denkst du, ich will diesen Pressure-Posten hier loswerden. Das ist irgendwie immer so ein Mix. Ich muss mir mal irgendwann mal wirklich so eine richtig korrekte Playlist machen, wo eine gute Mischung von allem dabei ist. Mit neuen Sachen, aber auch mit alten Bangern und ja, weiß ich auch nicht. Ich war auch richtig überfordert. Das war dann irgendwann an einem Punkt, wo wir uns ein bisschen wiederholt haben.
Wir haben uns sehr doll wiederholt, weil es war so, es gibt natürlich einmal die Jack und Sam Playlist, die natürlich sehr geil ist, aber da ist halt auch super viel R&B drauf, wo wir denken, oh geil, das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Aber manchmal, wenn der Pegel steigt, dann brauchst du auch mehr was Dolleres. Weißt du?
Ja, auf jeden Fall.
Da ist sogar manchmal vielleicht ein sehr bekannter Schlagersong witziger, als wenn du jetzt I Need a Girl Part 2 hörst. Weißt du, wie ich meine?
Voll.
Und da musst du halt eine gute Mischung finden, sage ich jetzt mal. Und vielleicht sind da dann manchmal wirklich so, dann hatte ich auch Playlists gefunden, so Party Mix 2000 bis 2023. Da dachte ich, geil, das brauchen wir. Und dann war da nur so David Guetta-Zeugs drin.
Ach nee,
Da, du brauchst irgendwie so eine Mischung, ne? Da muss mal irgendwie was Neues drin sein. Hier, keine Ahnung, hatten wir Shireen, aber dann vielleicht auch mal irgendwie ein In-Sync-Song oder mal Tic-Tac-Toe oder dann mal wieder auch, keine Ahnung, 50 Cent, I don't know. Irgendwie sowas. Es muss irgendwie gut gemischt sein. Aber ich war irgendwann nicht mehr in der Lage dazu.
Nee, ich auch nicht. Also aber ja, also das war ein gelungener Abend, das muss ich wirklich sagen. Und ich muss auch was sagen, ich bin am nächsten Tag mit dem Zug zurückgefahren. Sonntagszugfahren ist ja immer die absolute Oberhölle, muss ich sagen. Das war die entspannteste Zugfahrt, die ich je in meinem Leben hatte. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich war richtig entspannt, ich war richtig zen. Und dann bin ich irgendwann zu Hause angekommen und dann dachte ich, oh geil. Ich war erst abends um 10:30 in Hamburg wieder Sonntagabend. Und ich glaube, deswegen war ich auch noch ein bisschen gerädert am Montag. Aber wie gesagt, heute wieder quick lebendig.
Sehr nice, ja. Also, auf jeden Fall gut, dass wir das gemacht haben. War ja nicht meine Idee, war ja die Idee von meiner Mutter. Also,
echt?
Mama, du hörst das nicht, weil du hörst den nicht, weil du denkst, dass du meine Intimsphäre damit störst, wenn du hier reinkommst, oder wenn du es hören würdest. Danke für die gute Idee. Ja, die hat sich das, ich wollte das erst gar nicht. Ich war so, oh, Anstrengung, um irgendwas kümmern. Sie war so, ihr könnt das doch hier im Garten machen. Und dann war Kevin so, also ich würde das wollen, weil jetzt so gar nicht feiern, finde ich komisch. Und dann war ich so, oh, na gut, okay. So war ich erst. Und deswegen, ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben.
Ja. Und ich muss auch dazu sagen, auch schade, dass deine Mama den Podcast nicht hört, aber die hat auch nochmal einen richtig guten Spirit damit gebracht.
Wirklich. Das stimmt.
Die hatte so einen Einfluss auf diese Atmosphäre. Die hat uns alle versorgt mit Getränken. Die ist da hin und her geflitzt und hat sich um alle gekümmert. Und zwar auf so eine liebevolle, das macht mir gerade total viel Spaß, Weise.
Das Ding ist halt, meine Mutter liebt das total doll zu bedienen. Nicht so alle und jeden so, ne? Die wird jetzt nicht random gern irgendwo, aber die ist so, wenn die Atmosphäre mag, dann macht die das richtig gerne. Es gibt ja Leute, die so sind und so sind. Die macht das richtig gerne. Und die war so, die war so richtig, ich bin heute die Servicekraft. Was willst du? Und was willst du? Und was willst du? Und sie fand ihren Job irgendwie total geil.
Ja, das hat man gemerkt. Das und hat das richtig hat einen guten Einfluss. Alle haben sich gefreut. Alle haben gesagt, ach, da kommt wieder Jakos Mama. Die hat, ach, nicht so schnell. Wir sind noch gar nicht fertig. Und gefühlt war es auch eine kleine Abfüllung.
Aber auf diese auf eine
ganz bezaubernde Art und Weise. Ich kann es gar nicht in Wort fassen. Ich fand das also richtig, ich fand das auch aufmerksam und lieb.
Voll super. Ich saß irgendwann zwischen Paula und Laura. Und dann habe ich erst gemerkt, wie das schon so seinen Lauf genommen hat, ne? Weil ich hörte nur, wie Laura irgendwie sagt, Moni, ich glaube, ich brauche noch einen Sekt. So war sie. Und dann haben die so untereinander gescherzt. Und ich dachte so, okay, das ist hier schon wie in so einer Kneipe, weißt du? Wenn man schon so richtig auf Du und Du beim Spitznamen mit der Servicekraft ist. Und meine Mutter fand das so geil. Die fand das so geil einfach. Und das fand ich irgendwie richtig cool. Das wurde irgendwie familiär durch sie. Das hat mir auch wirklich gut gefallen. Also die hat auf jeden Fall die Party richtig im Griff gehabt. Da bin ich auch so dankbar für. Also die hatte richtig Spaß und das freut mich auch. Und hat halt auch mega geholfen. Ne? Also sowieso, da muss ich mich auch noch bei ganz vielen Leuten bedanken, die da einfach auch Rollen übernommen haben, die hätte ich alle gar nicht geregelt gekriegt.
Ich schäme mich ein bisschen, weil ich bin gekommen, ich bin gegangen, ich habe keinen Finger krumm gemacht.
Nee, das war mir aber auch wichtig. Ja, das ist auch gut, dass das so war. Du hattest auch richtig Spaß, das habe ich gesehen und das hat mich richtig doll gefreut.
Aber ich denke immer so bei den engsten Freundinnen, da muss man immer die Erste sein, weißt du? Da muss man mithelfen.
Es war ja alles im Griff. Also meine Freundin, die hat ja schon super doll geholfen und hat irgendwie auch, und hatte ja auch richtig doll Spaß daran. Also ich habe das, weil ich bin immer erst habe ich so ein schlechtes Gewissen und stehe dann immer daneben und sag, was kann ich machen? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, sie hat gerade richtig Spaß daran. Da haben dann ja auch alle gesagt, also inklusive dir so, ey, deine Freundin, die muss einen Partyservice aufmachen. Die hat Spaß, die macht voll. Das richtig gut. Das habe ich ja auch noch mal gestern gesagt, dass das eine Idee wäre.
Aber das hat sie voll abgetan. Da meinte sie, nee. Aber ich dachte so, mach das doch zweimal im Monat. Keiner 50. Geburtstag, Silberhochzeit, so je nach Motto und Thema Hochzeit, wie auch immer. Die hat da ja so ein Auge für und die hat da ja so eine Power. Es gibt so Menschen, die haben diese Endless Energy für so Organisationen. Und ich dachte auch mal eine Zeit lang, das bin ich. Aber bin ich gar nicht, weil ich habe das bei meiner Schwester auf der Hochzeit mitgemacht. Das hat mich so erschöpft. Ich war so Boah, nee, ich habe gemerkt, das ist überhaupt gar nichts für mich. Ich stell mir das immer viel einfacher vor, als es am Ende ist. Und das zu organisieren, das ist eine Kunst, wirklich.
Ja, das ist ja, also das ist ja auch quasi ihr Job, ne? Das muss man ja so sagen. Ist jetzt nicht Partyplanerin, Selbstständige, aber es ist ja auch schon ihr Job. Das hat ja auch schon was zu bedeuten dann, ne? Es muss dann ja auch schon was sein, wo man sagt, da habe ich Spaß dran. Oder ich habe sowas dann voll im Überblick und das fühlt sich richtig gut an.
Ja, voll. Ja.
Aber die wusste dadurch, hatte natürlich dadurch auch voll Erfahrung, ne? Wenn ich irgendwie gesagt habe, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie man das und das in Stimmung kriegt, sagt sie, wir brauchen eine Shotrunde, hat sie gesagt, so. Und dann, die hat das auch richtig verkauft. Sie sagte, hier, XY, komm mit, ich habe die Shots, da ist das Süßigkeiten-Tablett, auch der Horror, ne? Direktzucker auf den Likör oben mit drauf, Kater garantiert. Die Leute haben mehr Bock da drauf, wenn es auch noch was zum Spielen gibt und was Süßes und bla und solche Sachen. Da, auf sowas würde ich gar nicht kommen,
ja,
weißt du?
Ja, das hat die echt gut
gemacht. Aber es hat funktioniert, weil die halt auch Erfahrung hat, ne? Richtig cool. Oder ein gutes Gefühl dafür. Wahrscheinlich beides.
Sowohl als auch, ja, glaube ich auch. Also ich würde sie mir buchen. Ich würde sie mir buchen und sagen, ich hätte gern das und das, kannst du das irgendwie organisieren. Same. Dann kommt die mit ihrem Bulli angefahren und da ist diese, das ist wie eine Zauberkugel und dann verwandelt die das alles.
Richtig nice. Sam, ey, ich kann nicht mehr. Ich muss so pissen, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir müssen nach langer Zeit mal wieder eine Pinkelpause machen.
Gönn dir. Jaco, hast du Abfaktoren oder sind wir bereit für einen Zettel?
Nee, lass uns mit den Zetteln anfangen. Das ist also, das mein Fun-Faktor war The Birthday Party und
meine auch.
Alles andere ist nicht so spannend. Ich will, dass du was ziehst.
Oh, ich wusste, dass du das sagst.
Ich habe jetzt rausgefunden, dass ich es auch besser finde, wenn du das machst.
Eine gute Beziehung zu Geld aufbauen.
Okay, ich wollte gerade sagen, direkt in ein rationales Thema rein, aber eigentlich...
Ich bin auch gerade nicht so, ich bin gerade noch nicht so ready dafür, aber auf der anderen Seite finde ich es auch interessant, darüber zu reden.
Ja, ich muss gerade kurz den Switch. Okay, gerade habe ich mich über Bosowskis unterhalten, kommen wir zum Thema Geld. Ja, ich wollte gerade sagen, rationales Thema ist es aber gar nicht, ist ja auch ein sehr emotionales Thema, also beides irgendwie.
Beides, ja.
Fällt dir direkt was dazu? Also hast du eine gute Beziehung zu Geld, Samira?
Ich glaube, also nicht immer, tatsächlich nicht immer. Das ist mir auch gerade zuletzt wieder aufgefallen. Ich habe gerade eine Zeit hinter mir gehabt, wo ich voll viel konsumiert habe, aber das war voll scheiße. Das hat mich gar nicht glücklich gemacht und ich weiß auch nicht, aber hier hat ständig geklingelt. Mein Vorwand war, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen und ich brauche irgendwie ein Outfit für eine Hochzeit, obwohl ich eigentlich 2, 3 Alternativen im Kleiderschrank hängen habe. Und dann habe ich das irgendwann bekommen und dann habe ich zum Beispiel verpeilten Päckchen zurückzuschicken und dann muss ich das bezahlen. Weißt du, ich habe ja Sachen zum Ausprobieren auch bestellt, weil ich es furchtbar finde, in die Stadt zu gehen und da was auszuprobieren. Und da habe ich dann gemerkt, so, okay, dann habe ich hier ein paar hundert Euro überwiesen und da habe ich ein bisschen was überwiesen, weil ich es teilweise vergessen habe, zurückzuschicken. Das passiert mir sonst nicht. Und da dachte ich so kurz so, boah, Sam, was bist du eigentlich gerade für eine dumme Sau zu dir selber, was macht dich überhaupt nicht glücklich? Das sind Sachen, die du gar nicht mehr haben wolltest, aber du warst einfach gerade unorganisiert und fahrlässig in dem Punkt. Und da habe ich kurz gedacht, boah, nee, es reicht. Und dann habe ich gestern tatsächlich sogar noch ein Gespräch mit meinem Freund geführt und habe gesagt, so, ich habe ja was. Ich habe was für die Hochzeit. Ich kann das anziehen und das kombinieren und bla bla bla. Ich weiß gar nicht, was damit mir los war. Und da muss ich sagen, das fand ich irgendwie total dämlich von mir, aber es war außer der Norm. Also es passiert mir tatsächlich nicht oft, weil ich sonst grundsätzlich sagen würde, dass ich eigentlich eine sparsame Person bin. Also ich versuche immer weniger Geld auszugeben, als ich habe. Weil ich die Situation ja auch total gut kenne, gar kein Geld zu haben, also wirklich gar kein Geld, so während der Ausbildung oder während des Studiums, da gab es auch so Zeiten, wo ich irgendwie Geld vom Amt bekommen habe und so, wo man da irgendwie wirklich jeden Cent 40 Mal umdrehen musste, gefühlt. Und deswegen habe ich mir damals geschworen, ich will für immer was auf der hohen Kante haben, falls mir was passiert. Weil ich zum Beispiel so groß geworden bin, dass meine Eltern hatten nie so das große Geld auf der hohen Kante. Und es hat mir das hat mich beunruhigt. Und wenn ich das jetzt nicht habe, dann beunruhigt mich das. Also ist meine Beziehung zu Geld, muss da sein, um irgendwie mein Lebensstandard zu finanzieren oder auch einfach die Basics zu finanzieren. Aber ich brauche einen kleinen Puffer, damit ich überhaupt schlafen kann. Und wenn ich weiß, dieser Puffer neigt sich dem Ende, dann werde ich ganz, ganz nervös. Mhm. Weil ich Angst habe, in eine Situation zu kommen, die ich nicht handeln kann. Was auch immer das ist, denke ich immer so an so Worst-Case-Szenarien. Ja, deswegen ist für mich, habe ich glaube ich eigentlich eine ganz gute Beziehung zu Geld, weil ich weiß gar nicht so genau. Doch, ich glaube schon, ich habe eine gute Beziehung zu Geld, weil es für mich nicht selbstverständlich ist. Weil ich weiß, wie schwierig es ist, sich das zu erarbeiten. Gerade als selbstständige Person ist das ja nicht einfach. Und da muss man natürlich auch haushalten, dass man nicht das ausgibt, was man zur Verfügung hat. Was ja auch in der Selbstständigkeit so ist. Du verdienst Summe X und dann musst du halt aber erst ein Jahr oder anderthalb Jahre später deine Steuernachzahlung machen. Und das heißt, du musst das Geld sammeln halt auch. Da hast du mich auch sehr geprägt, muss ich sagen, weil wir da viel und ganz offen und transparent drüber gesprochen haben. Ich finde es total cool, wenn man mit Menschen in seinem Umfeld über Geld reden kann. Das bringt super viel. Deswegen ist es für mich nice to have, aber es ist für mich auch, naja, keine Ahnung, ich kann es nicht anders erklären, weil wenn man einfach weiß, wie scheiße das Leben ohne Geld ist, wenn man keinen einzigen Cent hat und sich Geld leihen muss, dann ist das richtig, richtig kacke. Und deswegen bin ich immer übelst dankbar überhaupt.
Dankbar, ja.
Frei, so ein bisschen Freiheit zu haben. Oder ich habe auch Studienschulden, ne? Ich habe also Studienkreditschulden, die ich abbezahle. Und das ist für mich mega wichtig, da irgendwie das mit einem guten Gefühl abzuzahlen, sodass mich das nicht killt oder sondern zu wissen, okay, das war Geld, das habe ich mir geliehen in schwierigen Zeiten. Das sind auch viele Tausende von Euro, die ich jetzt immer peu à peu zurückzahle, aber irgendwie auch mit einem guten Gefühl, weil ich denke mir immer so, ich habe das jetzt für meine Ausbildung und für mein Studium teilweise gebraucht und das ist, glaube ich, die wichtigste Investition, so in die eigene Bildung zu investieren. Ja. Aber ja,
da habe ich mich letztens eingeloggt bei meinem Studienkredit und dachte so, naja, das sei jetzt schon 10 Jahre zurück. Es muss ja langsam mal fertig abbezahlt werden. Dachte, vielleicht ist da noch eine Summe über, die bezahle ich so auf einmal, damit ich das los, gucke ich rein. Dachte so, hä? Das ist ja fast noch genau die gleiche Summe wie vor 10 Jahren. Wie viel Zinsen sind das denn? Wollt ihr mich verarschen?
So das bezahle ich.
Und dann habe ich einfach gedacht, weißt du was, da gucke ich nie wieder rein. Das bezahle ich einfach ab bis zum Ende. So,
ja, das Geld existiert auch nicht. Also ich plane das mit ein, das wird abgebucht jeden Monat von meinem Konto und es ist so, als hätte ich das gar nicht. Das ist ja, einfach,
das gehört dahin. Das geht automatisch runter am 1., da denke ich gar nicht mehr drüber nach.
Ja, aber wenn man sich das so zusammenrechnet, denkt man sich schon, aua, das ist schon in Summe viel Geld, aber du hast es halt gebraucht zu einem Zeitpunkt, wo du es halt brauchtest.
Genau so ist es. Ach, da sollte man sich dann auch nicht verrückt machen, solange das keine großen Probleme macht, ne? Da bin ich dann auch dankbar, dass ich in einer Position bin, wo ich das auch einfach abbezahlen kann.
Ja. Und man kann aber auch Anträge stellen, um das zu verschieben. Das habe ich auch schon gemacht, teilweise.
Stimmt. Also das geht. Ja, kann man auch beim BAföG machen, ne? Wenn man irgendwie unter 1,2 verdient, glaube ich, dann kann man das immer um ein Jahr aufschieben.
Richtig. Ich weiß nicht, ob ich die Frage so richtig beantwortet habe. Das ist gerade so mein Standpunkt zu Geld.
Doch, schon. Finde ich schon.
Wie sieht's bei dir aus?
Also, ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Beziehung zu Geld. Ich habe jetzt nicht so, kriege das manchmal bei anderen Leuten mit. Gibt ja auch viele Bücher darüber, ne? Ich habe eine Zeit lang mal Bücher gelesen zum Thema Geld, weil am Anfang der Selbstständigkeit habe ich gedacht, weiß ich nicht, will mir so ein bisschen Money-Mindset-Bücher, weißt du, was es da nicht alles gibt, A Millionaire's Fast Lane und dieses komische Rich Dad, Poor Dad, keine Ahnung, sowas habe ich irgendwie reingeguckt, weil ich das Thema Geld irgendwie interessant fand und mich da noch nie mit auseinandergesetzt habe. Und dadurch, dass ich dann damals in diese Bücher reingeguckt habe, ist mir halt auch aufgefallen, wie viele Bücher es zum Thema Geld gibt und habe dann auch angefangen, mich mit Freunden drüber zu unterhalten. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie unterschiedlich Menschen über Geld denken und auch fühlen. Also erstmal natürlich dieser rationale Teil, was macht man mit Geld, dies, das, Investitionen und so weiter. Und dann aber auf der anderen Seite auch so emotionale Sachen, ne? Also dieses, keine Ahnung, gibt ja so ganz viele Glaubenssätze zum Thema Geld, wie es ist nie genug da oder es ist immer gefährlich, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ich würde sagen, ich habe Ich habe ein gutes Mittelmaß und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also es fällt mir sehr leicht, Geld auszugeben. Ne? Geld liegt sehr locker in meiner Hand. Aber gleichzeitig bin ich auch nicht jemand, der so unnötig Sachen kauft, weißt du? Also ich kann mir leicht Dinge kaufen oder mieten oder erleben oder wofür man auch immer Geld braucht, für Dinge, die mir oder anderen Freude bereiten. Aber gleichzeitig kann ich auch sparen. Weißt du? Also ich habe das Gefühl, ich befinde mich da in so einem Mittelmaß und mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und Geld ist für mich halt wirklich einfach, also für jeden ist Geld ja irgendwie sowas anderes und du hast es eben auch schon gedroppt, das Thema Freiheit. Geld ist für mich Freiheit, ne? Also ich bin jetzt nicht irgendwie total scharf, also jeder, der sich jetzt zum Beispiel vorstellt, okay, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, was würde ich damit machen? Und jeder wird ja wahrscheinlich was anderes damit machen und ich bin jetzt gar nicht so total wild auf zum Beispiel so teure Sachen. Außer ein Haus, das sage ich dir. Das würde ich mir aber sowas von gönnen. Und
ja, das wäre schön.
Ja, einfach diese, Geld ist für mich Freiheit einfach, ne? Also Zeit, damit kannst du dir Zeit nehmen, ne? Weil, naja, wie soll ich sagen? Na, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe da jetzt natürlich auch nochmal so einen selbstständigen Blick drauf, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel besonders viel Geld bei einer Sache verdiene, dann sind die 3 Monate danach viel entspannter. Weil
ja, voll.
Dann sage ich, okay, den Auftrag mache ich jetzt nicht und den auch nicht, weil ich brauche jetzt eine Pause und ich fahre jetzt in Urlaub. So, weißt du? Also ja, irgendwie Freiheit und Entspannung und so, bin da recht zufrieden. Weiß gar nicht, was man sonst noch sagen kann, ehrlich gesagt.
Ich habe neulich ein Gespräch mitbekommen, das fand ich sehr interessant. Es ging um ein Gruppengeschenk, was wir machen, jemandem schenken wollten und dann wurde halt so in die Gruppe gefragt, wer ist dann bereit, welche Summe zu geben.
Ja.
Und dann gibt es immer so Durchschnittswerte, ne? So, keine Ahnung, die Leute geben. Und da war dann halt ein Part bei, wo tendenziell weniger gegeben wurde. Mir ist das scheißegal. Dann schreiben wir alle den Namen auf die Karte, so I don't care, wir haben Summe X. Passt doch. Dann hat sich aber eine andere Person ein bisschen echauffiert, sage ich jetzt einfach mal, und meinte, dass sie das schon ein bisschen schwach findet, dass das jetzt so wenig ist und dass man ja wohl in einem Alter ist, wo man das und das hätte geben müssen. Und dann dachte ich nur so, finde ich ganz komisch. Ich fand das ganz komisch,
dass aber vor allen Dingen, es kann ja auch sein, dass es eine Person
gar
ist,
nicht.
Bei der jetzt gerade nicht mehr möglich ist an der Stelle oder es mehr
genau
wehtun würde. Das weiß man
und
ja
es,
nicht, die Hintergründe.
Es gab bei einer Person, die vielleicht geerbt hat oder ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante hat, kein Verständnis dafür, dass nicht alle Leute gleich viel Geld haben. Und das fand ich krass, dass da so ein bisschen die Empathie gefehlt hat und dass das vorausgesetzt wurde. Ich fand das schon schlimm. Ich mochte das gar nicht. Ich habe das auch gesagt, so, ist doch scheißegal,
wie
viel.
Nicht so.
Nein, überhaupt
aber
nicht.
Aber das manchmal stört das auch Menschen, ne? Also ist mir auch schon passiert, dass auch das Menschen gestört hat, dass ich da manchmal vielleicht zu dolle in die Richtung bin.
Wie, das des Verteidigens oder was?
Nee, dass ich zum Beispiel auch ganz schnell einfach bezahle für alle. Und dass das Menschen auch schon sehr unangenehm war. So, okay, das ist jetzt, können wir das getrennt halten, weil das, weißt du, ich denke dann manchmal gar nicht so nach. Wenn ich das Geld halt gerade habe, dann denke ich so, ach, ich weiß ich auch nicht. Ich denke dann da gar nicht so drüber nach. Und dann habe ich gemerkt, auch irgendwann oder gelernt, es gibt Menschen, denen ist das auch schon wichtig, dass Dinge genau gerechnet werden und dass das alles so aufgeteilt
ich auch
ist und gleich ist und so. Ich auch. Andersrum wäre ich ja auch genauso. Wenn jetzt, keine Ahnung, wir würden jetzt 3-mal essen gehen und würdest jedes Mal bezahlen, das würde ich sowas von merken. Weißt du? Da würde ich irgendwie so schon ganz schnell vorher bezahlen, damit das nicht nochmal passiert oder so. Aber ja, aber wenn man, weißt du was, dann darf man beim Geschenk nicht sagen, jeder gibt was, was
ja,
er
was
will.
Sie möchte.
Weil dann,
ja, genau.
Ne, dann funktioniert das halt nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
Was meinst du jetzt genau?
Also,
dass
jeder
so viel gibt, wie er möchte. Ja, voll.
Genau, ich finde das eigentlich
ganz cool.
Es
sind doch auch alle haben einen anderen Hintergrund. So ist doch, also das kann man doch nicht erwarten, dass jemand, der, keine Ahnung, extrem erfolgreich im Beruf ist, genauso viel zahlt wie eine Familie, wo ein Teil in Elternzeit ist oder so. Das ist doch auch, also das finde ich auch irgendwie bescheuert, da zu sagen, das muss jetzt gegeneinander aufgerechnet werden oder so. Das sind einfach andere Hintergründe. Lass uns das akzeptieren und gut ist. Das finde ich irgendwie, ja, ich fand das irgendwie schwierig und auch total schade, weil mir tat das leid.
Mir tat es einfach leid. Ich fand es doof.
Ja, aber so insgesamt würde ich sagen, also natürlich kann ich jetzt nicht komplett in deinen Kopf reingucken, aber ich glaube, wir haben beide schon eine relativ gesunde Beziehung zu Geld, weil ich habe auch schon mit ganz anderen Leuten gesprochen und da kann ich auch nur einen Tipp reingeben. Also ich bin ja eigentlich nicht immer so ein großer Fan von Selbsthilfebüchern, weil ich denke, dass man viele Dinge im Leben, es ist schöner, die selbst zu lernen, als wenn irgendwer kommt und dir zu jeder im einzelnen psychologischen Bereich sagt, wie du denken und was du machen sollst. Aber beim Thema Geld gibt's wirklich ein paar tolle Bücher. Ich kann jetzt gerade nicht so Beispiele nennen, aber wenn ihr da irgendwie ein Problem mit habt, also ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die wirklich, wirklich Probleme im Leben hatten, wegen dem, was sie zum Beispiel anerzogen bekommen haben, wie Geld ist böse, Geld ist gefährlich, Geld und Macht sind böse und Menschen, die viel Geld haben, sind böse und was natürlich dazu führt, dass man selbst unterbewusst auch die ganze Zeit dafür sorgt, kein Geld zu haben, damit man kein schlechter Mensch ist. Ich habe schon die verrücktesten Geschichten gehört. Wenn ihr da irgendwie eine Problematik mit habt, es gibt super viele Bücher, gute Bücher zum Thema Money Mindset, die da, glaube ich, so neue Blickwinkel eröffnen.
Und was ich auch wichtig finde, nochmal zu erwähnen, ist, wenn man verschuldet ist und gerade total ins Straucheln kommt, auch da gibt's Hilfestellen für. Also da könnt ihr euch auch beraten lassen. Ja. Ich habe das selber schon im engeren Umkreis mitbekommen, dass Privatinsolvenzen passiert sind oder so. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Da kann man ganz offen drüber reden. War vielleicht auch mal eine dumme Zeit, wo man irgendwie kacke mit Geld umgegangen ist, aber es gibt für jedes Problem irgendwie eine Lösung, auch wenn es sich jetzt total leicht anhört, aber der Austausch ist wichtig und nicht, dass das einfach immer so mit sich rumgetragen wird, so im stillen Kämmerlein, für sich alleine, ganz schlimm. Tauscht euch aus und an Leuten, also mit Leuten, die ihr vertraut, oder es gibt auch wirklich so Beratungsstellen und so, das ist schon wichtig, da ja sich nicht zu schämen und
nee, auf gar keinen Fall. Ich finde es auch ganz toll. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Unsere Freundin Laura war auch letztens in einem Podcast bei einem Comedian. Wie heißt der denn? Heißt der Schmitz? Der Kleine?
Nee, ich weiß, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm.
Auf jeden Fall war sie im Podcast und sie hat auch auf ihrer Instagram-Seite das als Reel gepostet. Da hat sie auch erzählt, dass sie eine Zeit in ihrem Leben hatte, wo sie sehr hoch verschuldet war und dann auch Probleme hatte und der Gerichtsvollzieher und so vor der Tür stand. Da hat sie auch gesagt, dass sie sich lange Zeit deswegen geschämt hat und ich fand das richtig cool und schön, dass sie das erzählt hat, weil ich glaube, das ist auch so eine Thematik einfach, wo ganz viele mit zu strugglen haben, aber nicht drüber gesprochen wird und am Ende hilft es halt über, wenn Menschen über sowas sprechen, weil das alles Bauchschmerzen sind, die gelöst werden können. In den meisten Fällen.
Ja.
Oh Gott, ich weiß natürlich nicht, ich kann jetzt nicht über jeden individuellen Fall so urteilen, ne? Aber mehr kann ich auch nicht sagen, Sam.
Money, money, money. Money,
nee.
Money,
das ist doch auch okay.
Willst du noch einen neuen Zettel ziehen? Hast du Bock?
Ja. Also Sam, auf diesem Zettel steht, wir machen eine Schraubeck-Folge wieder. Wie hast du deine Eltern als Kind zur Weißglut gebracht? Erinnerst du dich daran? An irgendwas, wo du sagst, das erzählt deine Mutter bis heute, wie nervig du warst wegen XY?
Also ich glaube, ich habe meinen Eltern mit ungefähr 10 Jahren pädagogische Tipps gegeben, wie Kindererziehung besser funktionieren
Wirklich?
Könnte. Ja, ich glaube schon.
Und das hast du wie so ein Manni von Modern Family, der da wie so ein Erwachsener stand und gesagt hat, wie man es richtig machen würde als Erwachsener?
Ja, ich glaube, das ist das, was meine Mutter und was auch meine Geschwister so über mich sagen würden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon.
Was waren denn so deine Tipps? Würde mich jetzt schon mal interessieren, was du so
zum Beispiel habe ich gesagt, ich weiß noch, dass ich das gesagt habe, ich weiß nicht, wie alt ich da war ich vielleicht aber schon ein bisschen älter, dass wenn XY nicht gut läuft, dass sich da ja die Eltern hinterfragen müssten. Das ist sowas, das habe ich meiner Mutter gesagt und ich habe gesehen, meine Mutter ist so wütend, die würde ich mich jetzt am liebsten rausschmeißen, weil sie denkt, halt deine Fresse, du Kind und du bist mein Kind. Woher hast du diese Kacke?
Warte mal, dass ich das verstehe. Wenn jetzt zum Beispiel ein Baby nicht rechtzeitig läuft oder also anfängt zu laufen, so ein kleines Kind, das du gesagt hast, da sollte man die Eltern hinterfragen, was sie falsch gemacht haben.
Nee, das jetzt nicht. Aber jetzt zum Beispiel, wie Kinder sind trotzig, weil sie wollen ihr Zimmer nicht aufräumen oder kriegen ihren Willen nicht. Oder ich weiß nicht, ich habe gerade keine guten Beispiele, aber wenn zum Beispiel ein Streit oder so war, dann konnte ich schon ganz gut bewerten, dass die Art und Weise vielleicht jetzt gerade nicht die richtige war und dass sie das doch mal bitte hinterfragen soll, ob das so richtig ist.
Ey, das finde ich ja richtig geil. Das ist ja geil. Das heißt, du warst jetzt nicht einfach am Heulen, hast gesagt, ich wurde ungerecht behandelt, das geht hier gar nicht, sondern du hast gesagt, ich muss jetzt einmal kurz hier ansprechen, das ist Aufgabe der Eltern, dass das hier jetzt gerade nicht so gelaufen ist.
Richtig. Doch, doch, das habe ich so gemacht. Ich weiß nicht, woher dieses Überhöhende kam. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher das. Und das hat sich verstärkt in siebte Klasse oder achte Klasse. Ich weiß auch nicht, da kam dann irgendwann der Pädagogikunterricht dazu.
Oh,
in der Schule.
Toll.
Und das hat mich so abgeholt. Weißt du, diese ganzen alten Pädagogen, wo man diese ganzen Maxime auswendig gelernt hat und auch Freud und diese ganzen Sachen, die hat man gelernt und hatte dann auch teilweise so Literatur dazu. Also ein Schulbuch. Aber ich habe das so interessant gefunden und habe das natürlich auch sehr viel auf Familie bezogen und habe gedacht, ah ja, oh guck, das und das könnte da und daher kommen. Und das habe ich dann natürlich auch ganz unverfroren einfach mitgeteilt, weil ich dieses Wissen natürlich nicht für mich behalten konnte und das im stillen Kämmerlein gedacht habe. Nein, das habe ich meinen Eltern brühwarm unter die Nase gerieben.
Ey, das wäre auch eine perfekte Frage einfach, weil die wir mit unseren Müttern hier in der Folge machen könnten. Ich markiere die mir mal. Dann können wir das mal so vergleichen, was unsere Mütter als Antwort darauf geben, ob das zu unseren Antworten passt.
Ja, voll.
Ja, also ich muss sagen, ich erinnere mich natürlich ans Jugendalter. Ich war ja mit 13, 14 ganz schlimm. Ne? Also, dass ich war ja total frühreif und war auf einmal übelst lost und habe mich rausgeschlichen und bin zu spät nach Hause gekommen. Und das war natürlich eine schlimme Phase. Aber wenn ich jetzt wirklich an Kindheit denke, ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass es jedes Mal richtig doll Streit im Supermarkt gab, weil ich so verträumt war. Und ich wollte immer unbedingt den Einkaufswagen schieben. Also bin ich immer mit dem Einkaufswagen hinter meiner Mutter her und war aber so verträumt, dass wenn meine Mutter stehen geblieben ist, ich ihr immer in die Hacken reingefahren bin.
Oh ja.
Und das gab jedes Mal Streit im Supermarkt. Jedes Mal. Das weiß ich noch. Meine Mutter hat immer gesagt, ich werde verrückt einfach. Dieses Kind fährt mir, egal wo ich bin, mit irgendeinem Wagen fährt, mit irgendwas fährt dieses Kind mir in die Hacken rein. Ansonsten weiß
auch
ich gar nicht. Ja, was ich auf jeden Fall auch mal hatte, war, ich hatte, als ich so 12, 13 geworden bin, also auch als diese Partyphase kam, da kam natürlich erstmal das Thema Jungs, da kam das Thema Party, alles was verboten ist. Und was aber auch aufkam, war das Thema Markenklamotten. Daran erinnere ich mich noch, weil wir hatten in Lübbecke, wir hatten ja jetzt nicht, also ich kannte kein H&M. Ich glaube, ich habe ein H&M das erste Mal mit 17 von innen gesehen. I don't know, sowas gab es bei uns
nicht. Bei uns gab es nur Ernstings Family und
so.
Das Modehaus Kolk.
Richtig, aber was es gab, war, wie heißt, Basic. Magic. Es war Basic,
ja,
in Lübbecke,
Basic,
oder?
Basic erst. Stimmt,
in Minden war recht. Magic, aber es ist ungefähr dasselbe Angebot gewesen. Und bei, ich glaube, Basic gab es halt diese ganzen Sachen, die halt jetzt in den letzten Jahren auch wieder voll da waren, aber damals war das potenzierter noch, hatte ich das Gefühl. Buffalos, Miss Sixty Hosen, all dieses Zeug, was in den Anfang zweit,
Kalkani, genau, so mäßig, ja.
Diese Sachen gab, also es gab da nur diese Markenklamotten drin, alle geballt. Und das war halt so das einzige, das ist halt das Problem gewesen an dieser Kleinstadt. Du hattest diesen einen Laden, wo es nur Sachen gab, die richtig doll geglitzert haben. Also das war wirklich das, was alle haben wollten. Und der Rest war aber einfach Oma-Zeug. Das heißt, dein
ist
Fokus war
so
voll auf diesen Laden. Und dann haben wir irgendwie alle angeguckt, Viva und MTV zu gucken. Und wir wollten alle aussehen wie Gülcan und Co. und Britney Spears und whatever. Und die haben halt alle dieses Zeug getragen. Und ja, dementsprechend ging das dann bei mir los. Ich weiß da noch, ich hatte meine erste graue Miss Sixty-Hose. Diese, weißt du, diese Stretch, die jeder hatte. Ich hatte das Gefühl, die ganze Schule hatte diese Hose an. Nee, das war eine Jeans-Stretch-Hose.
Ah ja, okay.
So, ne? Es war so das erste Mal, dass die so ankam, das war meine erste und dann hatte ich Blut geleckt, weil ich war auf einem Fashion-Trip und ich brauchte jetzt alles aus diesem Laden und dann wollte ich irgendwie noch eine Killer-Babe-Hose und dann wollte ich die Buffalos haben und irgendwann, meine Mutter hat das irgendwann so sauer, weil meine Eltern waren eigentlich immer so, oh, wenn das Kind unbedingt was will und sich das wirklich wünscht, dann bekommt es das auch, ne? Also ich war jetzt nicht so ein Kind, was ständig irgendwelche Sachen haben wollte, aber wenn, dann war das halt auch gerade voll mein Hype. Und dann haben sie mir auch so eine Hose gekauft und dann hatte ich auch irgendwie neue Schuhe bekommen. Aber es gab keinen Stopp mehr, Sam, weil ich wollte alles. Ich wollte alles und ich stand wirklich alle 3-4 Wochen stand ich mit einer neuen Sache da. Und die Sachen waren ja auch alle total teuer. Und dann erinnere ich mich noch an einen großen Streit, da habe ich dann ganz doll geheult. Und da hat meine Mutter einfach zu mir gesagt, du, wir passen einfach nicht zusammen. Das weiß ich noch. Wir passen einfach nicht zusammen. Ich denke, du musst dir eine neue Familie suchen, weil das, was du brauchst, das kann ich dir leider nicht bieten. Das weiß ich noch genau. Was du alles brauchst, das sind so viele 1.000 Euro, das ist, da musst du dir einfach eine Familie suchen, die viel mehr Geld hat als wir.
Ja, ja, okay, da stand, krass.
Da stand der ich hat dann gesessen. Damals. Mit meinen Wünschen. Und wusste nicht, wohin damit. Ja,
ja.
Aber dann habe ich ja einen Job gekriegt. Dann habe ich ja mit 13 Jahren angefangen, Bäckerei zu arbeiten und dann hatte ich Geld und dann konnte ich all die crazy Sachen machen. Konnte ich mir French Nails mit pinker Spitze machen, dann konnte ich mir meine Schuhe kaufen und dann war ich glücklich. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, boah, ganz schön anstrengend, immer so um 6 Uhr in der Bäckerei sein zu müssen. Ziemlich hoher Preis für ein paar Buffalos.
Ja.
Deswegen so lang, ich glaube, ein Jahr habe ich es dann da, ja, habe ich gearbeitet, dann bin ich auch wieder gegangen. Aber ja, das war auf jeden Fall noch eine Sache, wo ich weiß, das war so eine neue Marotte, die fanden meine Eltern nicht so gut. Das war so ein, wo kommt das denn jetzt her? Das haben wir ein Kind auch gar nicht anerzogen.
Das war aber bei mir genau das Gleiche, aber ich konnte meinen Papa unfassbar gut um den Finger wickeln und das hat meine Mama mal tierisch aufgeregt. Ich bin immer mit Papa los, weil mein Papa ist auch, der shoppt auch sehr gerne und findet es auch super und meine Mutter gar nicht. Meine Mutter ist super praktisch veranlagt und die sagt, nee, das kann man doch noch tragen und ich sage, ja, ist aber hässlich und dann sagt sie, ja, aber es ist doch noch gut. Und ich denke mir so, nein, das funktioniert in meiner Welt jetzt aber auch einfach nicht mehr. Dann war es für mich total easy, dann bin ich mit Papa losgezogen. Und dann war es auch so, dass das teilweise so unser Geheimbündnis war. Und es war dann so, okay, ich kaufe dir die Schuhe jetzt, aber lass Mama das nicht wissen. Und als es dann rausgekommen ist, dann war natürlich
dann war das Drama da.
Da war Drama groß. Da hatten wir Das war nicht gut. Da fühle ich mich auch im Nachgang noch nicht wohl mit, weil ich war so auf mein eigenes Wohl bedacht. Ich wollte unbedingt unfassbar cool aussehen. Das war mir total wurscht, ob das im Nachgang jetzt irgendwie noch
ja, Sam, aber ganz
auch
ehrlich,
über die Verhältnisse war meiner Eltern, weißt du?
Ja,
die konnten das
so
vielleicht gar nicht machen.
Das ist nicht da, also ich denke, wenn man so jung ist, man ist noch nicht erwachsen. Man ist auch was, wir haben doch auch mal so eine Folge, ich weiß gar nicht, ob die schon kam, wo wir auch über das Thema Fremdgehen und so gesprochen haben, in jungen Jahren. Du hast noch nicht diese emotionale Reife und du blickst noch nicht durch alles durch. Du hast noch dieses kindliche Verlangen, einfach das haben, was gerade glitzert. Und das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Jetzt im Erwachsenenalter wäre das nochmal was anderes. Ich finde, da kann man dann auch nochmal ein bisschen weiter denken als von der Wand bis zur Tapete. So, dieses Sprichwort wollte ich schon lange mal integrieren.
Sehr gut.
Aber das finde ich ganz selbstverständlich. Ich habe da früher auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe also sowieso gedacht, Erwachsene sind reich. Die können Häuser kaufen und Miete bezahlen. Wenn mir jemand erzählt hat, für diese Wohnung wird 400 Euro Miete bezahlt früher oder so, dann habe ich gedacht so, also Eltern sind Millionäre. Wie kann man denn 400 Euro im Monat bezahlen? Wo soll das herkommen? Ich krieg 20 Euro Taschengeld. Wie geht das, dass man 400 Euro Miete bezahlt? Das ist in meinen Kopf überhaupt nicht reingegangen.
Hast du ganz regelmäßiges Taschengeld bekommen als Kind?
Ja.
Also so, es gab jeden Monat, jede Woche oder jeden Monat Summe X.
Ich weiß nicht mehr, wie viel das war und ich weiß nicht, wie oft, aber es war auf jeden Fall regelmäßig, das weiß ich noch, weil ich auch so Sparzeiten hatte, wo ich immer genau wusste, dann und dann gibt's neues Taschengeld, dann habe ich so viel mehr, dann bin ich wieder näher an dem und dem Sparziel dran, weil ich was auch immer auf was auch immer hinsparen wollte.
Bei mir wurde das immer in Abhängigkeit von Schulnoten gemacht, das hat mich richtig abgefuckt.
Ah, okay, das ist natürlich mit Pressure.
Ja, das ist mit Pressure gewesen, ganz uncool.
Das war doof.
Wobei ich manchmal auch was on top gekriegt habe. Also ich glaube, in der Grundschule oder so, manchmal, wenn jetzt irgendwas besonders gut lief, dann habe ich auch noch mal irgendwie so ein Zehner nebenher gekriegt oder komm, jetzt fahren wir auch ganz schlimm, hängt bis heute nach, jetzt fahren wir nach der Schule mal zu McDonald's. Das heißt, in meinem kleinen, winzig kleinen, kleinen Kindgehirn wurde auf jeden Fall McDonald's als was ganz Großartiges verbunden. Also meine Gehirnzellen haben einfach ein eigenes Zentrum, dass das einfach eine Belohnung ist.
Ja, war bei mir auch so, weil es so selten der Fall war. Es war super special, wenn wir da waren.
Das war wie Weihnachten für mich, so ein scheiß Kindermenü bei McDonald's kriegen. Aber wie war überhaupt die Frage? Ach so, wie wir unsere Eltern zur Weißglut gebracht haben. Oh, eine Sache ist mir noch eingefallen, Sam. Ich habe meine Eltern, aber das ist auch Teenager-Alter wieder, ne? Bei Kindern, da müssen wir echt nochmal mit unseren Müttern sprechen. Ich habe meine Eltern mit Piercings zur Weißglut gebracht. Meine Mutter, mein Vater nicht. Ich war so, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich war auf so einem krassen Piercing-Trip. Ich weiß, dass jetzt ja auch Piercings hier und da mal da, so da sind, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur in meinem Gefühl so war, ich hatte das Gefühl, Piercings sind irgendwie ein riesengroßes Ding gewesen. So, in meinem Leben irgendwie auf jeden Fall. Ich wollte immer neue Piercings und ich habe mir die heimlich stechen lassen und ich werde das nie vergessen, wie meine Mutter, die ist so ausgeflippt, also nicht jetzt so mir gegenüber, sondern sie war so schockiert, weil ich mit 15, das war nämlich immer das Problem. Ich habe Sachen heimlich gemacht und habe mir vorgenommen, sie nicht zu erzählen. Und gleichzeitig war ich dann zu Hause und ich hatte so ein enges Verhältnis zu meinen Eltern. Also ich habe mich so gut mit meinen Eltern verstanden, dass ich mich richtig schlimm schuldig gefühlt habe. Also ich hatte das, was heißt schuldig? Ich hatte das Gefühl, zwischen mir und meinen Eltern ist eine Wand, weil sie das nicht wissen, was ich gemacht habe, weißt du, so alles ist gut, aber eigentlich ist es nicht gut. Ich weiß nicht, so wie, keine Ahnung, vielleicht im Erwachsenenalter, wenn jemand einen Seitensprung hat, auf einmal nicht mehr schlafen kann, weil er denkt, weißt du, wie ich das meine? So habe ich mich gefühlt, als hätte ich jemanden richtig betrogen und dann habe ich es am Ende doch immer nach 2 Tagen erzählt, weil ich es nicht mehr ertragen habe und genauso war das, als ich mit 15 Jahren meiner Mutter gebeichtet habe, dass ich mir meinen Nippel habe piercen lassen.
Was hat sie gesagt?
Meine Mutter war so schockiert, aber weniger wegen mir, weil, kennt ja ihre Pappenheimer, sondern wegen dem Piercer. Die hat da angerufen, dieses Gespräch werde ich nie vergessen, das habe ich durch 2 Wände gehört. Die hat den so lang gemacht, den Typen auf der anderen Seite, was der sich eigentlich dabei denkt. Man kann doch nicht einen scheiß Nippel von einer 15-Jährigen piercen, ohne dass ein Erwachsener oder ein Erziehungsberechtigter irgendwie dabei ist. Weil der hatte sich aber auch gar nichts von uns zeigen lassen. Also ich muss nicht mal eine Unterschrift fälschen, der hat das einfach gemacht.
Und krass, das ist schon fahrlässig von ihm.
Da hätte meine Mutter richtig gegen vorgehen können, ne? Also hat sie nicht gemacht. Mhm. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich so, boah, das hätte richtig Probleme für den rechtlich geben können, ne? Also, ja. Naja, was soll ich dir sagen, Sam? 6 Wochen später bin ich mit dem Strickpulli dran hängen geblieben. Also Karma, ja.
Aua, wie ist der Status quo? Trägst du dieses Piercing noch?
Nein, ich trage das nicht. Ich habe das danach rausgenommen, also direkt nachdem das passiert ist. Ich habe jetzt nicht, also oh Gott, ich will jetzt, Leute, jetzt habe ich sehe jetzt schon, wie die Leute so zu Hause sitzen und so zusammenkneifen. Was sagt sie jetzt?
Ich habe meine Hand auf dem Nippel. Ja, auf jeden.
Ich habe das ist nicht rausgerissen oder so, keine Sorge. Aber ich sag mal so, der Kanal hat sich vergrößert, der Stichkanal. Also da ist schon ordentlich, hat sich was bewegt und das fand ich einfach so schlimm, dass ich das einfach rausgenommen habe und ich habe bis heute, sehe ich das, also die Einstichlöcher, auf einer Seite, wo das kaputt gegangen ist, sehe ich bis heute und da ist sogar mal was gewachsen dran, also das hat so gewuchert, das habe ich mir letztes Jahr weglasern lassen, das muss irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist gar nicht gut verheilt auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt noch so einen richtig großen weißen Punkt von dieser Ablaser-Geschichte, weil das
ach was.
Ja, und das ist ja, also wie alt war ich da? 15, das ist 20 Jahre her. Oh. Und da hat sich echt so 15 Jahre später hat sich da noch irgendwas drauf gebildet, ey.
Hey, krass, okay, heftig.
Ja.
Ich wollte das auch so sehr unbedingt.
Sowas gab es halt ständig, so cool, ne? Bauchnabe, Piercing mit 13. Mit 16 habe ich mir dann ein Zungenpiercing stechen lassen. Da konnte ich nicht mehr sprechen, weil meine ganze Zunge am Alter.
Hey, krass, das habe ich mich niemals getraut. Ich wollte das auch ganz doll, weil ich wusste, boah, meine Eltern, die lynchen mich. Das machen die, das, da kann ich nicht mit nach Hause kommen. Ich kann dann schön mit meinem Stock und meinem Geschirrtuch, wo dann ein Laib Brot drin ist, schön abhauen. So mäßig.
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, das Ding ist, ich habe zwar, natürlich gab es immer Stress und Ärger, aber es hatte halt, ich weiß auch nicht, irgendwie ist am Ende mal alles gut ausgegangen. Aber irgendwie kam ich habe mir auch immer selbst Probleme gemacht. Ich habe ja auch gedacht, ich lasse mir ein Zungenpiercing stechen, das merkt keiner. Ich rede einfach nicht mehr mit so großem Mund. Konnte ich ja nicht wissen, dass meine Zunge wie so ein Tennisball anschwillt und ich nicht mehr sprechen kann. Und da musste ich, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, da war ich Patin von der 5. Klasse. Und dann war ich da mit Lehrern unterwegs und ich sollte mit den Kindern reden und ich konnte aber, ich hatte ganz, alle Sprachfehler auf der Welt hatte ich auf einmal. Ich konnte gar nicht mehr richtig sprechen. Das war mir so peinlich. Das war mir richtig peinlich.
Ja, crazy. Kriegst du auch nicht mehr das Zungenpiercing, ne?
Hm? Nee, das habe ich auch nicht mehr. Da habe ich mir die ganzen, ich hatte ganz viele Piercings am Mund. Ich hatte ja auch, als diese Emo-Phase war, hatte ich diese Snake Bites, weißt du, so links und rechts unter der Unterlippe. Ich hatte alles mögliche.
Sieht man bei dir gar nicht, oder?
Auf einer Seite sieht man es noch ein bisschen.
Ah ja,
aber okay, die andere Seite musste ich voll schnell wieder rausnehmen, weil ich bin auch immer, Leute, also ich hoffe, ihr hört wirklich niemand zu unter 18. Ich glaube nicht, also bitte kein Beispiel an mir jemals nehmen. Mir müsst ihr zuhören, um zu wissen, wie ihr es nicht macht. Ich bin natürlich auch immer dahin gegangen, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten war. A, dass ich keine Unterschrift brauche und B, wo es am billigsten war. Und das Zungenpiercing wurde mir auch schief gestochen. Und unten das in der Lippe, der hat irgendwie einen Nerv getroffen. Es hat immer wenn ich gelacht habe, hat das links unten so gezogen, als ob ich so einen Stromzaun anziehe. Einfach so.
Echt jetzt?
War immer
krass.
So. Und das musste ich voll schnell wieder rausnehmen. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, ich habe da immer so viel mit rumgespielt, dass mir die Zähne wehgetan haben.
Also ich hab mein Zähnen damit geschadet. Das ist das Coolste gewesen früher mit dem Zungenpiercing. Ja, dann, dass die Leute, ne? Das so zwischen den Klacker, Klacker. Ich habe gedacht, okay, das sind die Allercoolsten. Ich möchte so sein wie ihr.
Ja, das wollte ich auch. Aber es war irgendwie immer sehr konsequenzreich.
Hä, krass, du hast das alles durchgezogen. Du hast all meine Wünsche durchgezogen, die ich hatte.
Ja. War aber auch, muss ich aber auch sagen, Zungenpiercing ist das Schmerzhafteste, was ich jemals in meinem Leben gestochen bekommen habe. Und alle haben immer gesagt, das tut überhaupt nicht weh, weil man da keine Nerven hat. Und ich habe wirklich gedacht, ich sterbe.
Krass.
Ne? Ja, hätte ich heutzutage, nee, wäre ich jetzt gar nicht mehr so wild drauf. Aber gut.
Auf ein Zungenpiercing oder auf Piercings allgemein?
Piercings allgemein irgendwie. Also manche finde ich noch cool, auch bei anderen oder so. Aber ich hätte jetzt heutzutage nicht mehr so den Elan zu sagen, boah, und da gehe ich jetzt noch in ein Studio und lass mir jetzt irgendwie noch mal was stechen oder so, glaube ich.
Nee, bei mir auch irgendwie aktuell nicht.
Naja, aber schön war's. Ja, wir sind irgendwie beide in der Teenie-Zeit gelandet, ne?
Ja.
Aber ja. Da kann man sich ja auch viel besser dran erinnern. Was weiß ich denn, was ich mit 4 Jahren gemacht habe? Ich weiß nur, ich habe sehr anstrengend viel geredet. Aber das mache ich jetzt beruflich, das ist okay.
Ja, als Kleinkind kann ich mich auch nicht erinnern. Aber ich weiß, dass meine Eltern gesagt haben, dass ich eigentlich mein sehr, sehr umgängliches Kind war. Deswegen weiß ich auch nicht mehr ganz genau, wie ich sie damals zur Weißglut getrieben habe. Aber auf der anderen Seite, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was als Kind geschehen ist. Eher nur so, dass
wir werden sie es nochmal fragen. Wir werden sie hierher
holen. Ja, werden wir.
Ja.
Ja.
Okay, Sam.
Naja.
Das war schön. Schraubeck. Ein schöner Schraubeck. Und es war eine schöne Woche. Und ich würde sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. So ein beschissener Satz, den ich einfach am Ende jeder Folge sage. Aber klingt
wir
gut.
Hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt ja nett sein, wenn ihr wollt, und uns eine gute Bewertung da lassen bei Spotify. Das ist richtig toll, da freuen wir uns.
Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns in euren Stories verlinkt und zeigt, was ihr gerade macht, während ihr den Podcast hört. Das schicken wir uns immer hin und her bei WhatsApp.
Richtig schön, ja, da freuen wir uns auch sehr drüber. Okay, alles klar, eine schöne Woche euch allen. Bis dann.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.